Italiens Rechte formiert sich neu. Während Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Fratelli d'Italia das Land regieren, wächst im Windschatten eine neue politische Kraft heran, Futuro Nazionale, gegründet vom ehemaligen General Roberto Vannacci. Die Partei verbucht spektakuläre Umfragegewinne, sie zieht etablierte Politiker an und gilt bereits als neue italienische Schwesterpartei der deutschen AfD. Wohin steuert Italien und gerät Meloni nun von rechts unter Druck? Darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker, Journalisten und Italienkenner Marco Gallina. Guten Tag, Herr Gallina.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Gallina, erst im Februar dieses Jahres wurde Futuro Nazionale als neue Partei gegründet und in jüngsten Umfragen liegt sie bereits bei fast 6% und überholt damit erstmals die etablierte Lega von Matteo Salvini. Nun muss man sich natürlich fragen, was macht diese neue Partei in so kurzer Zeit so beliebt und so erfolgreich?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Faktoren. Sie sagen es bereits, die Lega ist überrundet worden in einigen Umfragen, in anderen nicht. Da sind sich die Demoskopen nicht so ganz einig, aber der Trend ist ganz klar. Und sie stellen richtigerweise die Frage, woher kommt jetzt gewissermaßen dieser Asteroid aus dem Nichts, der da auf die italienische Erdpolitik einschlägt. Die Lega ist deswegen hier ein interessantes Stichwort, denn Vannacci selbst ist auf dem Ticket der Lega ins EU-Parlament gefahren, als unabhängiger Kandidat, damals bei der EU-Wahl 2024. Er ist auch heute Europaparlamentarier, denn Matteo Salvini, der Generalsekretär der Lega, hatte sich erhofft, durch diese konfrontative, allerdings eben auch durchaus nicht unpopuläre Gestalt, die doch seit Jahren etwas schwächelnde Lega wieder aufzupäppeln. Und nachdem Vannacci dann eben ins Europaparlament gekommen ist, ist er tatsächlich auch der Lega beigetreten. Wie Sie richtig sagen, dann auf einmal im Februar diesen Jahres. Der Bruch, der kam nicht so ganz überraschend. Man hatte darüber schon länger spekuliert und hat dann bei seinem Abgang nicht nur Personal der Lega mitgenommen. Es gab einige Abweichler. Man muss auch sagen, er hat teilweise das Programm der Lega mitgenommen, das Salvini in der jetzigen Position als Infrastrukturminister nicht mehr so spielen kann, wie er das vielleicht in der Opposition spielen konnte. Und Vannacci macht jetzt den besonderen Turn, und das ist wahrscheinlich auch der Grund dieses brisanten Aufstieges, dass er nicht nur diesen Populismus da mitnimmt und tatsächlich verschärft. Nur um ein Beispiel zu nennen, spricht Vannacci von Remigration. Sie wissen, das ist ein böses Wort in insbesondere Deutschland und das jetzt tatsächlich auch Vannacci in Italien durchaus verwendet.
Der Mann ist also kein unbeschriebenes Blatt, ein 57 Jahre alter, hochdekorierter Ex-General und Kriegsveteran. Nun hat er offensichtlich Teile eines anderen Parteiprogramms mitgenommen und, wie Sie sagen, verschärft. Aber inwieweit ist jetzt er auch selbst die Verkörperung, beziehungsweise liegt der Erfolg auch an ihm? Ist er gewissermaßen der neue starke Mann, nach dem sich Teile der italienischen Rechten sehnen?
Bleiben wir mal bei den Hard Facts. Sie sagen es schon, es ist definitiv ein Mann, der in seinem Leben sehr viele Ehrungen erhalten hat. Er ist jemand gewesen, der in Kriegs- und Krisengebiet aktiv gewesen ist. Die italienische Armee war im Irak stationiert. Er war in seiner letzten Funktion sogar Divisionsgeneral, vorher Brigadegeneral der Fallschirmjäger. Ja, ist schon ein schnittiger Typ, der strahlt auch etwas Gewisses aus. Die Sache, muss man sagen, die ihn ins Kreuzfeuer gebracht hat und zuerst ins Gespräch gebracht hat, also bevor Salvini ihn nach Brüssel quasi geholt hat. Der Anlass war ein Buch. Er hatte ein Buch geschrieben, Il Mondo al Contrario, also die Welt auf dem Kopf, glaube ich, heißt es in der deutschen Übersetzung. Und in diesem Buch hat er sehr stark ausgeteilt. Gar nicht mal gegen die bestehenden Rechten, sondern gegen das, was man im westlichen Spektrum eben als Wokeness bezeichnet. Insbesondere hatte er auch, was in dieser Schärfe selbst in Italien wenig geschieht, sehr stark gegen die LGBTQ-Community und Trans-Ideologie ausgeteilt, neben den vielen bekannten Themen EU-Kritik, Remigration und so weiter und so fort. Aber das ist dann selbst dem italienischen Verteidigungsministerium, das, wie Sie wissen, in der Hand von Giorgia Melonis Partei ist, und Minister Guido Crosetto, der dann eben gesagt hat, Militär muss in seiner Position eine Neutralität wahren. Und auch wenn er jetzt von rechts kommt und jetzt vielleicht ideologisch gerade jemanden wie Crosetto gar nicht mal so unähnlich ist, war eben nun mal die Funktion von Amt und diesem sehr lauten Buch, waren die doch sehr stark. Fakt ist, damit wurde er, das war 2023, über das, was er bisher gemacht hatte, bekannt. Und das hängt ihm im positiven Sinne nach. Und dieser Mann geht dann zuerst zu Salvini, schafft es da schon, was aufzubauen als Spitzenkandidat, schafft es also auch dann im EU-Parlament einen Posten zu bekommen und dann ist ihm das nicht genug und gründet seine eigene Partei. Das ist natürlich ein interessantes Narrativ. Der Umstand, dass er jetzt seit fast 5 Monaten eben diese Futuro Nazionale da anführt und in Umfragen seinen eigentlichen alten Gönner Salvini überrundet hat, das hat man vielleicht sogar in der Schnelligkeit nicht so gesehen, aber es zeigt, er hat einen gewissen Einschlag und er hat eine gewisse Bekanntheit. Und natürlich muss man sagen, diese Partei ist zuerst mal auf ihn als Persönlichkeit ausgerichtet. Das Programm kennt man nicht so ganz, aber man kennt natürlich dieses Buch und die damit assoziierten, ich sag jetzt mal, Skandale, die damit zusammenhängen und damit auch die Positionen, die er vertritt.
Entscheidend für den Blitzstart scheint also diese kompromisslose Haltung beim Thema Remigration zu sein. Kann man daraus jetzt auch schließen, dass die anderen rechten Parteien, Fratelli d'Italia oder die Lega, bei diesem Thema weich und nachlässig geworden sind? Weil irgendwo muss man eine Handhabe haben, um da in diese Blase vorzustoßen.
Es ist Remigration, aber es ist auch ein Thema und da ist Meloni deutlich empfindlicher und das ist die Ukraine. Also bei der Remigration, da können die drei Parteien irgendwas machen, da können sie auch reden. Da können wir jetzt sagen, sie sind jetzt nicht so weit vorgegangen, wie sie es hätten tun sollen. Meiner Ansicht nach gibt es aber das Problem, dass vor allem die Lega vor dem Einzug in die Regierung bei der Russland-Ukraine-Frage sehr skeptisch gewesen ist. Das ist übrigens Meloni nicht gewesen. Fratelli d'Italia, genauso der Vorgänger der Allianza Nazionale und der Vorvorgänger der MSI, also Movimento Sociale Italiano, waren immer sehr proamerikanisch und antirussisch ausgeprägt. Bei der Lega war das ein bisschen anders. Übrigens auch bei der Forza Italia unter Berlusconi war das immer ein bisschen anders. Berlusconi hat mit Putin genauso ein gutes Verhältnis gehabt wie mit George W. Bush dazu mal. Kurz gesagt, es gibt niemanden, der diese Ukraine-kritische Politik gerade vertritt, aus den geostrategischen Gründen und der Lage, die sie nun mal ist. Da kann Salvini nicht draufhauen. Also neben der Remigration ist das eine Sache, wo zum Beispiel Vatnacci ganz deutlich sagt, das ist nicht unser Krieg, da geben wir sehr viel Geld aus, während bei uns die Wirtschaft darbt. Das ist ein Punkt. Klar, bei der Remigration, da ist eine Flanke offen, denn man hat sich natürlich deutlich mehr erwünscht in Italien. Man muss auch dazu sagen, es ist nicht mehr so schlimm wie mit Lampedusa im Jahr 2023. Da war ein großer Andrang, ein Rekordjahr. Es hat sich seitdem nicht nur halbiert, es ist nur noch ein Drittel der Ankünfte von damals. Allerdings zu wenig und man würde da gerne mehr haben. Die Partei von Meloni, also die Fratelli d'Italia, sind von diesem Aufstieg bisher weniger betroffen. Also man würde jetzt davon ausgehen, wenn jetzt wirklich die Italiener sagen würden, okay, da hat Meloni versagt, dass die Fratelli d'Italia jetzt in den Umfragen abstürzen würden. Sie geben etwas leicht nach, das tun aber übrigens gerade alle Parteien, inklusive der Linken, angesichts eben dieser Verschiebungen. Es ist tatsächlich die Lega von Salvini, das heißt, da gruppiert sich zurzeit das Wählermilieu um. Die Forza Italia, die früher Berlusconi angeführt hat, und auch die Fratelli d'Italia sind bisher noch unberührt. Die Frage ist, wo kann Vannacci weitere Prozente gewinnen und wie kann er sie gewinnen? Meloni hat zurzeit den Luxus, dass die Herausforderung der Linken, nämlich die Elly Schlein, eine Linksradikale ist. Das ist die italienische Alexandria Ocasio-Cortez. Ja? Solange sie eine Linksradikale wie die als Gegnerin haben, müssen sie sich gezwungenermaßen nicht sehr weit in die Mitte begeben. Sollte Meloni aus irgendwelchen Gründen aber betroffen sein, noch weiter Richtung Mitte zu geben, ist das natürlich ein Raum, den Vannacci nicht nur besetzen kann, sondern wo er auch offensiv neue Stimmen gewinnen kann. Denken Sie, die Wahl ist über ein Jahr noch hin, da kann viel passieren.
Dennoch wird Giorgia Meloni natürlich den Aufstieg der neuen Partei aufmerksam verfolgen. In Rom wird bereits spekuliert, ob sie Futuro Nazionale bald einbinden muss. Würde denn jetzt ein solches Bündnis Meloni politisch stabilisieren oder holt sie sich damit gewissermaßen die radikale Konkurrenz direkt ins eigene Haus?
Sehen Sie, das ist ein großer Unterschied zur deutschen Politik. Also wenn Sie schauen, wie in Deutschland mit der Schwesterpartei von Futuro Nazionale umgegangen wird, nämlich die AfD, da haben sie eine Brandmauer. In Italien gibt es keine Brandmauer. Man ist also deutlich pragmatischer und flexibler. Die Sache ist, ob es für Vannacci vorteilhaft ist. Vannacci muss diesen Wahlkampf so führen, dass er zumindest das Bild der Autonomie wahrt. Ich will hier gar nichts unterstellen, ich sage nur Strategie. Denn es gibt Umfragen, die sagen, wie viele Leute würden Vannacci wählen, wenn er eben in ein Bündnis eingehen würde. Und wie viele Prozente würde er bekommen, wenn er autonom antritt. Und er bekommt quasi deutlich mehr Stimmen, wenn er autonom bleibt. Das heißt, Vannacci selbst hat eigentlich kein großes Interesse, sich jetzt zu sehr an Meloni zu binden, weil das seinen Wahlkampf schwächen würde. Und meines Erachtens, und das sollte man nicht unterschätzen, weil ich lese auch in den deutschen Medien interessanterweise von linken Medien sehr stark, von wegen, ja, das ist für Meloni ein Problem und das kann die Arithmetik durcheinander bringen. Das stimmt übrigens, sollte die Lega zu viel verlieren, wird Meloni gezwungen sein, mit Vannacci zu verhandeln, denn sollte sie etwas tun, was man in Deutschland getan hat von Seiten der rechten Parteien, dass man nämlich eine große Koalition macht, dann ist Meloni auf Jahre angezählt. Denn mit den Linken zu koalieren, das war immer der Todesstoß für die bisherigen Parteien, sowohl Forza Italia wie auch die Lega. Die sind beide zusammen in große Koalitionen gegangen. Das heißt, Meloni muss prinzipiell eher das Interesse haben, jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr gegen Vannacci zu gehen, sondern ihn langfristig einzubinden. Übrigens, sollte man eben weiterhin strategisch davon ausgehen, ist es für Meloni vielleicht sogar ganz günstig, gerade Distanz zu Vannacci aufzubauen und ihm möglichst viele Stimmen holen zu lassen, damit die Rechte später stärker dasteht. Denn sollte die Rechte sich hier in Italien verausgaben, dass zum Beispiel die Lega sehr schwach drüber kommt und auch Vannacci sehr stark drüber kommt, dann haben wir eine linke Mehrheit in Italien. Günstiger wäre es tatsächlich, dass man dieses Spiel der Kräfte freilaufen lässt, dass Vannacci möglichst viele Stimmen bekommt und nach der Wahl man dann sagt, wir müssen Kompromisse schließen, also auch von Seiten von Meloni aus, also Kompromissen Richtung der rechten Seite, damit wir in Italien das rechte Lager gegen das linke Lager verteidigen könnten. Dann würden natürlich auch die Wähler sagen, okay, wir sind in dieser Zwangslage, wir müssen das tun. Da gibt es eben diese Viererkoalition. Nur 4-Parteien-Koalitionen sind natürlich instabiler als 3-Parteien-Koalitionen, insbesondere wenn ein neuer Player reinkommt, der bisher völlig unberechenbar ist von dem, was er durchsetzen kann und will.
Schauen wir zum Schluss noch auf dieses etwas absurde diplomatische Beben zwischen Rom und Washington. US-Präsident Donald Trump hat ja vor einigen Tagen behauptet, Meloni habe ihm beim G7-Gipfel regelrecht um ein gemeinsames Foto angefleht. Er habe dann aus Mitleid zugestimmt. Meloni reagierte fassungslos, der Außenminister protestiert, hat seine USA-Reise abgesagt. Ist das etwas, was Vannacci interessieren muss, was ihm in die Karten spielt, oder ist das wirklich nur so eine Story für die Boulevardpresse?
Also, es ist natürlich eine Posse. Allerdings, ich glaube nicht, dass Donald Trump im geringsten verstanden hat, was er da getan hat. Nämlich, wenn selbst besagte Linksextremistin Elie Schlein sich hinter Meloni stellt, wenn Trump sie angreift, wenn selbst gewisse linke Medien beginnen zu sagen, nein, das geht zu weit, also da sind wir auf der Seite von Meloni, dann kann auch Vannacci keine Ausnahme machen. Nämlich auch der hat gesagt, Meloni hat komplett richtig gehandelt, wir lassen es doch von den USA nicht hier reinreden und unseren Stolz diminuieren. Ja, also bei diesen äußeren Übergriffigkeiten, da ist es ganz egal, ob das Brüssel ist, ob das Berlin ist oder ob das Washington ist, da sind die Italiener sehr empfindlich und das hat Meloni deutlich in den Umfragen geholfen. Es hat auch bei einem kürzlichen Empfang, da war sie mit den Alpini in der Nähe von Udine, da wurde sie quasi wie eine Heldin gefeiert. Also das hat ihre Popularität massiv, zumindest für den jetzigen Zeitpunkt, nach vorne geschoben. Und das ist eine Popularität, bei der auch Vannacci weiß, dass er da nicht die Stange in quasi reinwirft, sondern auch da sagt, wir sind zuerst einmal alle Italiener.
Ein neuer General auf dem politischen Spielfeld. Italien bleibt das politische Laboratorium Europas. Das waren Einschätzungen des Historikers und Journalisten Marco Gallina. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.